Hallo liebe Leute, ich begrüße euch zum zweiten Teil unseres Interviews mit Martin Lödl. Wir haben im ersten Teil ein bisschen was gelernt über die Natur, wie sie wirklich funktioniert, und unser Bild der Natur wurde korrigiert, auch uns insbesondere unseres Bilds des Verhaltens der uns nächsten Verwandten, der Menschenaffen. Heute geht es darum, was wir für unsere Gesellschaft, für die menschliche Gesellschaft aus diesen biologischen Erkenntnissen lernen können. Lieber Martin, also, das war jetzt ernüchternd. Die Natur ist längst nicht so nett und freundlich, wie wir dachten. Aber die Menschenaffen, die lassen ja schon so ein bisschen hoffen. Vielleicht können wir was für unsere Gesellschaft daraus lernen. Jetzt meine erste Frage. Wenn man aus der Biologie oder du als Biologe, wenn du dann Aussagen über die menschliche Gesellschaft machst, dann wird das häufig als Biologismus abgewertet. Ist das berechtigt?
Ja und nein. Man muss natürlich immer schauen, sind Schlussfolgerungen richtig oder bringen sie einen Erklärungswert. Ich bin als Naturwissenschaftler aber überhaupt dagegen, dass man solche Dogmatisierungen und solche abwertenden Begriffe verwendet, indem man von vornherein sagt, Biologismus als Schmähbegriff, das darf nicht sein, soll nicht sein. Also Anwendungen von biologischen Grundlagen zur Erkenntnisgewinnung in der Psychologie oder in der Soziologie sind selbstverständlich nicht abzulehnen. Es hat natürlich einen historischen Grund, den muss man kennen. Biologismen, Stichwort auch Sozialdarwinismus und ähnliches, haben in der Vergangenheit dummerweise dazu geführt, dass völlig falsche Schlussfolgerungen gezogen wurden, zum Beispiel die genetische Degeneration des Menschen und ähnliche Dinge. Wir kennen ja alle die furchtbare Geschichte. Wir müssen ja nur 80 Jahre zurückblicken, Mitte des vorigen, ja genau, Faschismus. Und da handelt es sich ja um verschiedenste Fehlinterpretationen. Das hat aber jetzt nichts damit zu tun, dass wir nicht ganz grundlegende Erkenntnisse über unsere Gesellschaft gewinnen, wenn wir das menschliche Verhalten kennen.
Jetzt meine erste Frage dazu. Also ich möchte gerne Parallelen ziehen zwischen dem Verhalten der Menschenaffen, also Ameisen sind ja vielleicht ein bisschen weit weg, ja, und uns. Und da ist erstmal die Frage, wenn man jetzt unsere Entwicklung anschaut, die ja vielleicht vor 3 oder 5 Millionen Jahren von der Linie der Menschenaffen dann abgezweigt ist. Unsere Gehirn ist enorm gewachsen. Also wie viele animalische Instinkte finden wir denn eigentlich heute noch im Verhalten des Einzelnen? Ich denke da zum Beispiel Hierarchie oder ja, Machttrieb oder Ablehnung fremd. Ist das vernunftkontrolliert oder ist das einfach animalisch?
Nein, es stecken sehr viele Dinge drinnen, die noch animalisch unter Anführungszeichen sind. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass der Mensch ein unglaubliches Setting an Korrekturmechanismen hat. Nur, es schwingt sozusagen in einer unteren Ebene, schwingen natürlich die instinktgesteuerten und sehr grundsätzlichen Dinge mit. Also, dass wir hierarchisch orientiert sind, dass wir Empathie haben. Empathie ist ja auch ein biologisches Erbe. Ja, das biologische Erbe der Empathie kommt aufgrund unserer Spiegelneurone und unserer Bindungsbereitschaft. Und das hat wieder damit zu tun, dass wir bei den höheren Primaten ja keine großen, also Großgruppen, Rudeln oder Herden haben, sondern an sich Kleingruppen. Also eine Gruppe von 50 Hunden ist eine Kleingruppe, ja, im Prinzip. 100, ja. Bis 100 bei den Bonobos, bis 100 ein bisschen drüber. Das sind aber im Prinzip Kleingruppen. Das heißt, es kommt zur individuellen Kontaktaufnahme, zum individuellen Kennen und dadurch zu Bindungsmechanismen. Das wird schon in der Mutter-Kind-Beziehung gelebt und kann dann auch weitergehen. Je nach Gesellschaftsverhalten. Und wir Menschen haben zum Beispiel ein ganz besonders starkes Erbe, was diese Empathie einerseits betrifft, also durch die Spiegelneurone, wie ich schon sagte, und das Bindungsverhalten, und haben dann in Form der sozusagen Gesellschaftsbildung diese Empathie langsam generalisiert. Also die Religion ist sozusagen unsere, oder christliche Religion, ist nicht die Ursache, warum wir gut sind. Sie hat nur mitgeholfen, die Empathie zu generalisieren, das heißt auf außerhalb der Kleingruppe anzuwenden. Mhm. Und das ist ein entscheidender Punkt. Und auf dem Weg sind wir jetzt.
Ja. Aber zum Beispiel dieses Bedürfnis der Zugehörigkeit, Bindungsbedürfnis.
Ja, ja,
ganz stark. Können wir ohne Bindungen denn dann überhaupt leben? Ist das so ein Urtrieb, irgendwie in einer Gruppe gebunden zu sein?
Ja, wir sind keine Dachse. Dachse. Dachse sind zum Beispiel Einzelgänger. Und einem Dachs ist es vollkommen egal, ob es einem anderen Dachs schlecht geht oder ob an ihm vorbeigeht, der muss nur genug Abstand einhalten. Mhm. Der gibt kein Bedürfnis, die sind sozusagen also der Weihnachtsgrinch von dem Film her, wäre also von der Typologie ein Dachs. Ja. Der braucht keine Kontakte. Wir brauchen die Kontakte. Ja.
Aber auch bleibende Kontakte.
Bleibende, ich kann nicht natürlich.
Jede Woche austauschen.
Nein, es gibt beides. Es gibt ein gewisses Kontaktbedürfnis, um Neues kennenzulernen. Es gibt natürlich auch ein basales, sozusagen ein Nestgeruch, der Nestgeruch, die eigene Familie. Das brauchen wir ganz stark.
Ja, das ist jetzt ein bisschen heikel, aber ja. Es gibt diesen Begriff der Heimat.
Ja.
Brauchen die, also das ist vielleicht auch abhängig davon, wie sehr man sozialisiert ist, aber nehmen wir mal die Mehrheit der Gesellschaft, gibt es da ein Bedürfnis von Heimat?
Ja, natürlich, das haben wir genauso. Das ist ein ganz großes Grundbedürfnis. Wir müssen nur immer sehen, dass wir bei allen menschlichen Verhalten als wesentliches Element die Überformung haben. Die Überformung ist etwas, was die Basis bestehen lässt, aber dann darüber hinausgeht und sozusagen ein neues Übergebäude macht. Und da ist der entscheidende Punkt. Der Heimatbegriff ist ja auch schon wieder historisch negativ belegt, kann man sehr gut begründen, hatte auch schon wieder die Ursache, weil bestimmte Gruppierungen, bleiben wir beim Faschismus, diese Begriffe als besonders stark verwendet haben. Das ist aber eine falsche Ebene übertragen. Heute gegen Heimatbegriff zu sein oder zu glauben, man kann das Kind mit dem Bade ausgießen, den Heimatbegriff, das Heimatbedürfnis, das Geborgenheitsbedürfnis.
Also das ist sozusagen ein Trieb.
Das ist eine starke Motivation, also Trieb.
Ja, aber es ist nicht intellektuell, sondern es kommt aus dem
Es ist ein Teil romantisch, ein Teil transzendent. Und das ist auch ein Grundbedürfnis unseres Bewusstseins. Und daher entsteht es. Nur, das Problem ist, dass es von bestimmten Kräften als ein wichtiges Element verwendet wurde und daher ein Misskredit gerät. Mhm. Genauso also die starke Mutter-Kind-Bindung oder auch das Zelebrieren des Mutterseins ist auch aus der Nazi-Zeit, aus der Faschismus-Zeit negativ besetzt.
Ja, ja.
Was aber natürlich unserem biologischen Erbe völlig widerspricht. Mhm. Und das ist total schade, ja? Weil es ist eine ähnliche Situation, noch ein ganz kurzer Ausflug, weil es erklärt, was ich meine. Einer der Hauptfehler der Linken ist zum Beispiel, ist ein wichtiges Thema, politisches, ist den bürgerlichen Lebensstil sozusagen als unangenehm zu empfinden und nicht zum Ziel zu machen. Das ist aber das, was die meisten Menschen als Lebensstruktur wollen.
Ja,
und dann haben wir das Riesenproblem, dass wir die falsche Ebene übertragen. Das heißt, es wird der bürgerliche Lebensstil anstatt der feudalistischen Elite quasi vernichtet.
Darauf wollte ich jetzt gerade bei den Linken hinaus. Also ich sehe eigentlich in der Geschichte, oder will es das gerne sehen, eine Entwicklung über die letzten 2000 Jahre, wo wir mit unserem Intellekt, und das ist eigentlich erst in den letzten 100 Jahren passiert, wo wir mit unserem Intellekt nun endlich mal die animalischen Triebe überwunden haben.
Ja, überformen.
In der Feudalgesellschaft oder noch weiter zurück in der Stammesgesellschaft, da lebten wir eher wie die Affen. Es gab das Alphatier und der Rest war
keine
Ahnung was.
Ja.
Und dann kamen eben in mehreren Stufen kamen Entwicklung, Intelligenz getrieben, also die Aufklärung und schließlich die Demokratie, in der wir heute leben. Und das ist so ein, ich sehe es als Überwinden der animalischen Triebe. Ist das richtig?
Ja, natürlich. Ja, also. Genau so. Also so könnte man es mit einem Satz beschreiben. Durch diese Überformungen und durch Generalisierungsprozesse sind natürlich die ursprünglichen animalischen Triebe verändert worden und durch diese Überformung gewissermaßen zivilisiert.
Gezähmt.
Aber sie sind im Prinzip immer noch da und sie führen dazu, wenn man sie jetzt also völlig missachtet, dass man zu vollkommen falschen Schlussfolgerungen
kommt. Aber das heißt dass man sich darüber im Klaren sein müsste, dass es diese animalischen, dieses Relikt, dieses Erbe gibt in der Gesamtpopulation und dass man darauf Rücksicht nehmen muss.
Ja, sicher. Es wäre vernünftig. Es wäre vernünftig und man muss vor allem eines verstehen, es ist nicht schlimm. Es ist gar nicht schlimm, weil wir Menschen eben die Fähigkeit haben zu überformen. Ja, nee, es ist gar nicht schlimm.
Das ist ein bisschen davon abhängig. Hat das nicht was mit Bildung zu tun?
Ja, sehr viel.
Also natürlich. Das gibt doch sicher Unterschiede, wer jetzt besser, wie du sagst, überformen kann und wer vielleicht eher seinen Instinkt.
Bildungsnähe ist ein unglaublich wesentlicher Punkt und führt auch dazu in den höheren Gesellschaften, die entsprechende Zivilgesellschaften geschaffen haben, Demokratien geschaffen haben, dass es ein wirklich entsprechender Identifikationswert ist und damit natürlich über den Tellerrand hinaus gedacht werden kann. Also je höher die Bildung, und das war ja so zum Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg eine der großen Errungenschaften auch der Wirtschaftswunderzeit, dass parallel nicht nur wirtschaftlich angenehme Zeiten angebrochen sind, sondern auch eine sehr hohe Volksbildung stattgefunden hat. Und da kommen viele Dinge dazu, wie zum Beispiel die heute so verdammte Individualmobilität. Hat wahnsinnig zur Horizonterweiterung beigetragen. Ein wesentliches Element, die den heutigen Menschen zum heutigen Menschen gemacht hat.
Du meinst das Autofahren?
Ja, individuell.
Also die Autofahren
Autos also ist jetzt.
Hat einen höheren Wert.
Ja, na, auf jeden Fall. Das Reisen generell.
Das finde ich jetzt gut.
Das Reisen generell. Einen ganz hohen, und die wird natürlich durch das Auto individualisiert. Wenn man überhaupt, die großen Vorteile liegen immer dort, wo Individualisierungen stattfinden. Da kommen wir vielleicht noch
dazu. Also weil die Menschen eher hinter dieser Gesellschaft auch stehen, weil sie die super gut finden,
oder? Ja, genau. Ja, natürlich. Ja, weil sozusagen, dass ich formuliere es als das Urmeter des bürgerlichen Wohlstandes.
Aber jetzt könnte man dann vielleicht sagen, dass die moderne westliche Demokratie, die ja sehr auch auf altruistischen Verhalten beruht, also man kann es eben auch Umverteilung nennen oder Sorge für Leute, die jetzt in wirtschaftlicher Not sind.
Das Versicherungsbringprinzip und das Ähnliches.
Rentenversicherung, was nicht alles. Ja. Dass wir da eine Gesellschaft geschaffen haben, die nun wirklich gar nichts mehr mit diesem krassen Überlebenskampf der normalen Natur zu tun hat, sondern wir haben eigentlich, wenn man eine ideale Gesellschaft, also im Vergleich zu Mord und Totschlag im Wald oder so, haben wir, also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, eigentlich eine Gesellschaft geschaffen, in der jeder ein Auskommen hat, auch wenn es viele Probleme gibt. Und das ist ja, würde man das als eine hochentwickelte Gesellschaft, die sich also von dieser Notwendigkeit des Überlebens sozusagen getrennt hat, bezeichnen?
Ja, das ist Definitionssache, aber ich würde sagen, es macht Sinn, das als hochentwickelt zu bezeichnen, weil es dann einen sehr hohen Anteil von Kultur hat. Man muss eben die Frage stellen, was Kultur? Kultur ist nichts anderes als das Zelebrieren des Nutzlosen.
Ja, das habe ich immer das Gefühl in diesen Andenkenläden.
Ja, natürlich, aber das genau das macht uns aus. Und das ist ein unglaublich wichtiger roter Faden.
Ja, aber du hast auch gesagt, dass diese westlichen Gesellschaften, die jetzt sozusagen seit einigen, vielleicht 20, 30 Jahren, in so einem, in einem bestimmten, sehr angenehmen Zustand sich befinden, wenn nicht gerade Wirtschaftskrise ist. Du hast das als Homöostase oder so ähnlich, das war der Ausdruck bezeichnet. Was bedeutet das denn?
Naja, Homöostase ist ein Begriff aus der Biologie und bezeichnet eine gewisse Gleichgewichtszustände in einem Gesamtorganismus, der nach außen abgegrenzt ist. Mhm. Also eine Zelle hat schon in ihrer Zellphysiologie Homöostase. Wir als Menschen haben auch in uns drin Homöostase im Sinne Blutdruck, Blutzucker, Körpertemperatur ist erstaunlich stabil. Okay. Nur in geringen, allein 3 Grad Unterschied ist der Unterschied zwischen normalem Wohlfühlen und 40 Grad Fieber. Und wir wissen alle, wie wir uns fühlen. Also das heißt, die Homöostase bedeutet, dass es nicht sehr viel Abweichung gibt innerhalb des Organismus.
Aber bedeutet ein gewisses Gleichgewichtsgefühl. Bedeutet das nicht, dass die Gesellschaft dann die Entwicklung einstellt? Also als Physiker würde ich jetzt sagen, wenn da nichts mehr passiert, es ist einfach immer alles angenehm und immer gleich. Der Rest der Welt entwickelt sich ja weiter. Also auf jeden Fall der physikalischen Welt. Ja. Die äußeren Randbedingungen verändern sich. Ja. Und kann denn ein solches System, kann das stabil sein?
Ja, das kann durchaus, das ist nur ein scheinbarer Widerspruch. Denn eine ideale Gesellschaft hat ja entsprechende, durch das hohe Toleranzniveau, das es erreicht hat, die Möglichkeiten, weiter explorativ zu sein und das sogar zu unterstützen. Da sind wir wieder bei dem Bildungsproblem. Aber die Funktionseinheiten innen sind insofern homöostatisch oder stabil, als dass sie mit Ausgleichsmechanismen immer diese hohe Einzelindividualisierung bei gleichzeitig hohem Lebensstandard sicherstellen. Wenn also einzelne dieser Faktoren dann nicht mehr passen, dann kommt es zu einem Verlust dieses Gleichgewichts. Und das sind Dinge, die wir teilweise auch heute erleben.
Eben, es ist ja nicht mehr stabil.
Nein. Aus verschiedensten Gründen kommt es eher zu sowas, was man auch eine Art kollektive Depression nennen könnte. Das ist ein relativ komplizierter Mechanismus. Da sind sehr, sehr viele Dinge daran beteiligt. Das zu analysieren ist, also wäre ein abendfüllendes Programm. Aber wir sind schon relativ weit, solche Dinge zu erkennen. Also ich arbeite jetzt gerade in den letzten Jahren hauptsächlich an dem Thema, was passiert in unserer Gesellschaft, welche Destabilisierungsmechanismen beginnen da zu wirken.
Ich habe das Gefühl in meiner Umgebung, dass wir es teilweise mit, ja, also manche Leute sind wirklich so depressiv, dass sie denken, dass wir demnächst aussterben und natürlich diese Klimaproblematik und viele andere Probleme. Mir kommt das, also es gibt ja echte Probleme, aber mir kommt es so überzogen vor, wie eine Depression. Und du sagst jetzt, das war dein Ausdruck, kollektive Depression, außerdem haben wir eine Polarisierung der Gesellschaft weg von der Mitte, also jedenfalls in den deutschsprachigen Bereichen oder in Europa, hin zu nach links und nach rechts. Und kann man da irgendwie biologische oder animalische Mechanismen am Werk sehen oder kann man das besser verstehen mit deinem Ansatz?
Eine der Sachen ist zum Beispiel der sogenannte Alarmismus. Nicht? Wir sind biologisch darauf getrimmt, auf Alarmsituationen relativ schnell und punktgenau zu reagieren. Also wenn eine Situation auftaucht, die ein bisschen gefährlich wird, dann sind wir sofort hellwach, weil das auch Sinn macht. Also das kommt wirklich aus unserem biologischen Erbe. Wenn wir also quasi sitzen und unsere Erdbeeren weiter futtern, während der Löwe hinter uns steht, na, dann wird es nicht mehr lang dauern und wir haben wieder eine Keimbahn weniger. Und das ist genau die Situation, die aber jetzt auch in Gesellschaften, vor allem in Gesellschaften, wie wir sie heute haben, wo es ein großes Netzwerk an Medien gibt, die sozialen Medien kommen jetzt noch dazu, also eine sehr schnelle Information. Jetzt können sich auch Alarmismen anders ausbreiten. Das ist einmal das Erste. Das Zweite ist, wir sprechen jetzt wahnsinnig auf Alarmismen an. Und das Dritte ist, dass jetzt bestimmte Gruppierungen natürlich erkannt haben, das können Staaten sein, politische Parteien, NGOs, alle möglichen, völlig logisch erkannt haben, dass man mit Alarmismen Menschen eher erreicht. Weil die alarmiert reagieren und dann bereit sind, irgendwelche Maßnahmen zu setzen, also irgendwo mitzumachen, mehr Steuern zu bezahlen, zu spenden oder irgendwas anderes zu tun. Das heißt, es wurde auch eine Marketingstrategie draus. Alarmismen sind eine der Sachen, die sich sehr, sehr stark entwickelt haben und die auch immer intensiver werden. Es ist ja interessant, man kann heute eine Zeitung aufschlagen, es sind ja immer nur diese knalligen Kollaps-Szenarien. Also wenn du heute also eine Zeitung in die Hand nimmst, wo einmal als Headline stehen würde, ach, heute auch wieder mal ein schöner Tag, dann verkaufen die keine fünf Exemplare. Ja. Ne? Das lässt du am Kiosk stehen. Du sagst, den Käse kaufe ich nicht. Also, was soll das? Ja, Sonne scheint. Na und? Ja? Wenn du aber sagst, die Sonne scheint, bringt uns alle um, dann fragen die, das bringt uns um. Wieso bringt? Kaufe ich, weil dann will ich nachlesen. Und jetzt ist aber das nächste Problem. Es gibt tatsächlich Dinge, die gefährlich sind.
Natürlich.
Und die Schwierigkeit besteht jetzt darin, die entsprechende Balance zu finden. Jetzt ist das ein Handlungsstrang. Der zweite Handlungsstrang ist, dass wir Wachstums- und Verdrängungswettbewerbe immer haben, überall. Und dass in den letzten Jahrzehnten eine grundlegende Änderung im Wirtschaftskonzept stattgefunden hat in Richtung Neoliberalismus. Und der Neoliberalismus, vor allem durch die Globalisierung, auch wieder so eine falsche Ebenenübertragung, die immer kundgetan wird, wenn es der Wirtschaft gut geht, dann geht es uns allen gut. Das ist falsch, das gilt nur für Binnenmärkte, aber nicht für Wirtschaftsstrukturen, die ausgelagert sind. Die Globalisierung ist nur quasi eine Verschiebung feudalistischer Mechanismen eben ins Ausland, wo dort Leute ausgebeutet werden. Und die Alarmismen in der heutigen Zeit sagen aber jetzt, wir, die wir hier als normale Menschen mit unseren Familien und Enkelkindern leben, wir sind schuld. Die Menschen hier können es aber nicht ändern. Es ist die Schuldfrage. Das heißt, die Alarmismen werden jetzt noch mit der Schuldfrage verbunden. Die wirklichen Verantwortlichen, das sind höhere Strukturen, die also Ausbeutungen woanders machen und riesige Mengen Geldgewinne produzieren, Spekulationskapital und viele andere Dinge, die im totalen Missverhältnis zum Produktionskapital stehen. Mhm. 73 Mal mehr Spekulations- als Produktionskapital. Und damit hast du automatisch die Situation, dass diese Schuldgesellschaft zurückschlägt und dass wir heute in eine Form der kollektiven Depression hineinkommen, die man in der Makroökonomie die Diminished Expectations nennt, die verminderten Erwartungen.
Im zweiten Teil dieses Interviews haben wir gelernt, wie stark die animalischen Reflexe oder Instinkte unser gesellschaftliches Verhalten heute noch beeinflussen. Und das fand ich auf jeden Fall sehr interessant. Es gibt jetzt noch einen dritten Teil und da geht es um das Bewusstsein und um die Religion. Und das findet ihr hier.